Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. In den Informationen aus Religion und Gesellschaft haben wir heute diese Themen für Sie. Freie Trauerredner und Rednerinnen, die werden immer gefragter. Warum das und wie kommt man zu diesem Job? Das klären wir gleich. Später geht es dann nach Griechenland. Dort gibt es nämlich einen Trend weg von christlichen Vornamen hin zu altgriechischen Namen. Was dahinter steckt, das hören Sie hier in knapp 15 Minuten. In Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die sich zu keiner Religion zählen. Wenn man katholische und evangelische Kirchen getrennt rechnet, dann sind konfessionslose und religionsfreie sogar die größte Gruppe und das mit einigem Abstand. Kein Wunder also, dass bei Beerdigungen freie Trauerredner immer gefragter sind. Rednerinnen und Redner also, die nicht für eine Kirche sprechen, aber trotzdem Trauerrituale anbieten, freie Rituale eben. Burkhard Schäfers hat mit einem dieser freien Trauerredner gesprochen. Er heißt Karl Achleitner und eine Trauerrede kann bei ihm so klingen.
Was immer Sie jetzt jede und jeder konkret darunter verstehen, wenn ich von den Spuren seiner Liebe oder eben auch seiner Freundschaft spreche, was dafür für Bilder, für Erinnerungen in Ihnen hochkommen, alles das ist natürlich nicht gestorben. Alles das werden Sie niemals hergeben oder loslassen oder verabschieden müssen.
Schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Der Mann, der da vorne neben dem Sarg steht, eingerahmt von üppigen Blumenkränzen und einem Porträt des Verstorbenen, leitet die Beerdigungsfeier. Karl Achleitner aus Wien ist freier Trauerredner. Er hat in den vergangenen 9 Jahren mehr als 2.500 Abschiede begleitet.
Wenn der Tod zu Besuch war, dann ist das Abschiedsritual, das Begräbnis, der Schlusspunkt unter die akute Trauerphase. Die Trauerarbeit geht dann natürlich noch weiter, aber unter die akute Phase ist das Ritual der Schlusspunkt. Und mein Versuch ist immer, dass die Menschen, die in der Regel so klein hereinkommen in die Aufbahrungshalle oder auf den Friedhof, dass sie ein bisschen gehoben, ein bisschen größer, ein bisschen getröstet wieder nach Hause gehen.
Wenn ein Mensch stirbt, hinterlässt er eine Leerstelle. Familie und Freunde sind häufig von Gefühlen überwältigt und sprachlos. Also ist es Achleitners Aufgabe, in diesem Moment die passenden Worte zu finden und den endgültigen Abschied stimmig zu gestalten.
Diese ganze Feier mit allen Elementen ist ein Ritual und da gibt es einzelne Elemente. Natürlich Musik spielt eine Rolle und ich habe ein ganzes Repertoire an Texten, Gedichten etc. mittlerweile, die ich zum Teil dann einsetze. Ich habe da 2 Texte, die aus der Perspektive der Verstorbenen formuliert sind, also wo ich denen, den Verstorbenen symbolisch das Schlusswort gebe. Und das sind in beiden Fällen tröstliche Botschaften, die unterm Strich sagen, bitte haltet den Schmerz aus und lebt euer Leben weiter.
Botschaften, die klassischerweise von Pastorinnen und Pfarrern kommen, verbunden mit dem Versprechen auf ein Leben nach dem Tod. Beerdigungen galten lange als ureigene Aufgabe kirchlicher Seelsorger. Das hat sich geändert. Inzwischen etablieren sich, neben religiösen, weltliche Trauerfeiern. Manche halten das für eine Verlegenheitslösung. Der Wiener Trauerredner Karl Achleitner deutet es naturgemäß anders.
Ich habe das starke Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich von den althergebrachten Formen nicht mehr wirklich angesprochen und schon gar nicht getröstet fühlen. Dazu kommt, dass ein Priester oder eine Pfarrerin, die haben natürlich ihre Botschaft zu transportieren. Und da ist allein von der Zeit her für den Verstorbenen und dessen Lebensweg, dessen Persönlichkeit gar nicht viel Platz. Wir als weltliche Redner, bei uns steht natürlich der Verstorbene einerseits und die Trauernden andererseits im Fokus.
Ein Trend zum individualisierten Begräbnis sieht Gerd Pickel. Er ist Professor für Religions- und Kirchensoziologie an der Universität Leipzig.
Zentral für freie Trauerfeiern oder weltliche Trauerfeiern ist ja eine sehr starke persönliche Ausrichtung. Also eine Ausrichtung auf denjenigen, der gestorben ist, seine Familie. Das ist natürlich auch in christlichen Trauerfeiern vorhanden, aber natürlich nicht der Kern. Dann haben die Angehörigen ein Interesse, zum Beispiel bestimmte Elemente aus dem Buddhistischen, wo auch immer her, zu integrieren. So wird das gemacht. Gleichwohl findet man erstaunlicherweise dann auch immer wieder christliche Elemente.
Freie Trauerfeiern bedeuteten nicht zwingend eine Abgrenzung zum Christentum, beobachtet der Leipziger Religionssoziologe. Allerdings würden in Ostdeutschland viele Angehörige kirchliche Predigten überhaupt nicht verstehen. Zusammengefasst lautet Pickels Befund: Rituale ja, eine strenge konfessionelle Ausprägung nein.
Einerseits ist das Interesse an dem Grundritual unvermindert hoch. Was sich halt entwickelt, ist, dass die Anfragen individualisierter werden. Das ist eine Anfrage natürlich auch an die Kirchen, weil die Rituale für die Personen nicht nur weiterhin wichtiger, sondern sogar fast wichtiger geworden sind. Das sind so Haltesteine im Leben. Und das führt natürlich dazu, dass diese breite Nachfrage Kirchen vor die Aufgabe stellt, dieser entgegenzukommen. Und wenn sie das halt an bestimmten Orten nicht schaffen, dann werden halt in diesem Markt auch andere Personen Platz nehmen.
Zusätzliche Angebote durch freie Trauerredner, das bedeutet für die Hinterbliebenen eine größere Auswahl. Für die Kirchen bedeutet es ungewohnte Konkurrenz.
Das, was Kirchen anbieten, ist ja zum Anfang und zum Ende des Lebens, das sind ja wichtige Angebote. Rituale sind ja Angebote, die dafür sorgen, dass auch Menschen noch an Kirche gebunden sind. Das ist ja durchaus bedeutsam. Wenn die natürlich aus der Hand gehen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, dann ist das für die Kirchen, kann das nicht gut sein.
Die Deutungshoheit der Kirchen in letzten Fragen schwindet seit geraumer Zeit. Aus der christlichen Tradition heraus galt in Deutschland lange die Erdbestattung als Normalfall. Inzwischen werden mehr als 2/3 der Verstorbenen eingeäschert. Neben klassische Erdgräber treten Formen wie der Friedwald oder die Bestattung auf See. Und eben freie Trauerrednerinnen und Redner, die sich unter anderem durch Philosophie und Literatur inspirieren lassen.
Denkt an die Blätter draußen im Wind. Es sind sehr viele, sicherlich. Doch achtet darauf, wie schön sie sind. Und eins der Blätter, das bin ich.
Das Gedicht »An meinem Grabe« von Heinz Rickal gehört zum Standardrepertoire des Wiener Trauerredners Karl Achleitner. Er wuchs katholisch auf, war 7 Jahre Ministrant, später trat er aus der Kirche aus. Gleichwohl ist Gott in seinen Beerdigungen nicht tabu. Achleitner betet mit Hinterbliebenen, die sich das wünschen, auch mal ein Vaterunser.
Es sind natürlich Atheisten dabei oder Menschen, die kirchenfern sind oder die Agnostiker sind. Es sind viele aber auch, die aus der Kirche ausgetreten sind, aber sagen, ich glaube schon an was, aber mit der Kirche kann ich nichts anfangen. Oder kürzlich hat jemand zu mir gesagt, verstorben hätte immer gesagt, der Wald ist meine Kirche. Also es sind nicht alles Atheisten und es kann genauso in einem weltlichen Abschied ein Gebet gesprochen werden zum Beispiel. Warum nicht?
Um den richtigen Ton zu treffen, sei das Vorgespräch häufig wichtiger als die Rede selbst, sagt Achleitner. Vor allem dann, wenn die oder der Verstorbene als schwierig galten. Trauerredner sollten nicht schlecht über Tote reden, aber auch nicht heucheln. Eine geregelte Ausbildung gibt es übrigens nicht. Achleitner ist zugleich Schauspieler. Andere haben Theologie studiert, kommen aus dem Bestattungswesen, der Werbebranche oder dem Journalismus. Wie steht es also um die Qualifikation freier Trauerredner? Achleitner räumt ein, dass es in seiner Zunft auch jene gebe, die 0815-Reden hielten und Trauer vorgaukelten. Der Religionssoziologe Gerd Pickel sagt,
es wird eine Professionalisierung geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Das haben wir in allen Bereichen. Erst wenn die Nachfrage da ist, sich das langsam entwickelt, dann wird irgendwann eine Professionalisierung erfolgen. Es gibt ja sozusagen auch erste Verbände, die versuchen sozusagen schon Fortbildung zu organisieren. Denn wir können ja nicht davon ausgehen, dass Säkularisierungsprozesse jetzt irgendwie aufhören. Das bedeutet, die Nachfrage wird eher größer als kleiner werden.
Karl Achleitner spricht auf rund 30 Beerdigungen im Monat, an manchen Tagen 3-mal hintereinander. Hier zeigen sich die Folgen der Pandemie. Neulich verabschiedete er in einer Woche 9 Menschen. Alle waren an oder mit Corona gestorben. Immer häufiger würden die Bestattungen nun gefilmt, für Angehörige, die sicherheitshalber zu Hause bleiben. Dass seine Aufträge für freie Trauerfeiern nach Corona wieder zurückgehen könnten, glaubt Achleitner nicht.
Ich habe das Gefühl, dass es mehr und mehr im Kommen ist, weil wir vielleicht ein gewisses Vakuum in der Entwicklung unserer Abschiedskultur haben. Die Würdigung eines gelebten Lebens, erst recht, wenn es ein gutes Leben war, das ist für die Hinterbliebenen, glaube ich, sehr, sehr tröstlich.
Der freie Trauerredner Karl Achleitner im Beitrag von Burkhard Schäfers. Sie finden den Beitrag in ein paar Minuten auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App.
Nur ein Wort wurde im kirchlichen Gesetzbuch gestrichen, doch dadurch hat Papst Franziskus die Zulassung der Frauen für den liturgischen Dienst offiziell bestätigt. Der Paragraph, der die Pflichten und Rechte der Laien regelt, begann bisher mit männlich. Nun taucht dieses Wort nicht mehr auf. Damit wird klar, dass Frauen wie Männer bei der Eucharistiefeier Lesungen vortragen, die Kommunion austeilen und Messdienerinnen sein dürfen. Zwar ist dies schon in vielen Pfarreien übliche Praxis, da die Ortsbischöfe den Zugang zum Ambo oder zum Altarraum erlaubt hatten. Mit dem Erlass Spiritus Domini, der Geist des Herrn, hat der Papst nun das Kirchenrecht geändert. Frauen dürfen von diesen Ämtern nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, vielmehr werden sie dazu offiziell beauftragt. In seinem Schreiben verweist Franziskus darauf, dass er die Empfehlungen verschiedener Bischofssynoden aufgreife. In den vergangenen Jahren habe es eine Weiterentwicklung in der kirchlichen Lehre gegeben. So sei deutlich geworden, dass für bestimmte Ämter ausschließlich die Taufe die Basis sei. Gleichzeitig schreibt der Papst, dass Ämter, die von Laien übernommen werden könnten, als etwas wesenmäßig anderes zu sehen seien als die Ämter, die durch das Sakrament der Weihe übertragen würden. Dies betrifft etwa die Weihe von Priestern. Die Dienste der Lektoren und der Kommunionhelfer gehörten früher zu den sogenannten niederen Weihen. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurden sie 1972 vom geweihten Amt entkoppelt.
Aus Rom war das ein Bericht von Elisabeth Pongratz über einen Erlass von Papst Franziskus, der bestätigt hat, was ohnehin schon in vielen katholischen Gemeinden Praxis ist, dass nämlich auch Frauen als Lektorinnen dort auftreten dürfen. Papst Franziskus hat jetzt also bestätigt, dass es dabei mit rechten Dingen zugeht. Jeder Mensch hat einen Vornamen und in den wenigsten Fällen haben wir uns diesen Namen selbst ausgesucht. Das machen andere für uns, meistens die Eltern. Deswegen sagen Namen auch vor allem etwas über die Eltern aus und nicht unbedingt über den Menschen, der den Namen trägt. Und wenn sich Vornamen häufen, wenn es also Trends gibt, dann sagen die sogar etwas über die ganze Gesellschaft aus. In Griechenland, da ist gerade so ein Trend zu beobachten, und zwar weg von christlichen Namen hin zu altgriechischen Namen. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Rodothea Seralidou in Athen. Frau Seralidou, was steckt denn hinter diesem Trend zu altgriechischen Namen?
Das ist auf jeden Fall ein Statement der jungen Elterngeneration. Weg von den traditionellen Namen hin zu Namen aus der Antike, wie zum Beispiel Ion oder Iason oder bei Mädchen oft Nephäli, Phaedra. Und das zeigt auch den Stolz junger Eltern, weil die Griechen, die sind ja ein bisschen hin und her gerissen zwischen der christlichen Tradition und der Antiken. Und man ist natürlich als Grieche auch sehr stolz auf die Antike, auf die griechische Antike.
Wenn jetzt also die Namen aus der griechischen Antike beliebter werden, prominenter öfter vergeben werden und im Gegenzug die christlich geprägten Namen mit biblischen Ursprüngen, wenn die weniger vergeben werden, steckt dahinter dann auch eine Abkehr vom Christentum, von der orthodoxen Kirche oder kann man so weit dann nicht gehen?
Man kann schon sagen, dass Menschen, die einen antiken Namen wählen, nicht so eine enge Beziehung zur Kirche haben wie Menschen, die heiligen Namen wählen für ihre Kinder. Das kann man schon sagen. Ich habe vor einigen Tagen zum Beispiel einen Jungen kennengelernt, der heißt Paisios. Und der Name Paisios, den gibt es seit einigen Jahren nur. Also der heilige Paisios wurde erst vor 5 Jahren heilig gesprochen. Und Menschen, Eltern, die ihre Kinder so benennen, die müssten schon stark gläubig sein. Im Gegenzug kann man sagen, wenn ein Kind jetzt einen antiken Namen hat, dass die Eltern nicht unbedingt sehr, sehr gläubig sind, sonst würden sie einen heiligen Namen wählen.
Trotzdem, das haben Sie mir im Vorgespräch verraten lassen, auch diese Eltern, die allermeisten, ihre Kinder taufen. Ja, an der Taufe, der christlichen Taufe, führt kaum ein Weg vorbei.
In der Tat ist es so, weil es hat sehr viel mit Traditionen zu tun. Also es ist wirklich ein großes Fest für die gesamte Familie, für Verwandte, Cousins, Cousinen, Freunde, Bekannte. Alle nehmen dran teil. Oft sind das dann mehrere hundert Menschen unter normalen Bedingungen. Also jetzt im Lockdown ist es nur der engste Familienkreis. Aber sonst ist das wirklich ein ganz, ganz großes Fest und das will keiner missen. Das heißt, das wird auch dann Monate vorher auch vorbereitet. Man möchte eine schöne Kirche aussuchen. Oft sind dann die Termine belegt oder man möchte, dass das Wetter mitspielt. Also wählt man den Frühling oder den Sommer oder man schaut, ob die Termine auch passen, sodass auch die Verwandten, die weit entfernt wohnen, auch kommen können. Daher dauert das auch immer und es kann sein, dass ein Kind geboren wird und dann nach 1 oder 2 Jahren erst getauft wird.
Und diese Kinder, sind die dann namenlos? Wie werden die dann genannt?
In der Tat sind die am Anfang namenlos. Meistens wird nämlich der Name mit der Taufe vergeben in Griechenland. Das Gesetz sieht zwar vor, dass es eine Namensgebung geben soll beim Standesamt, auch vor der Taufe oder ohne die Taufe, aber in Wirklichkeit findet das kaum statt. In der Tat wird der Name erst mit der Taufe vergeben und mit dem Taufschein geht man dann zum Standesamt und trägt den Namen ein. Das heißt, so lange bis das Kind getauft wird, heißt es eigentlich nur Baby. Also es wird tatsächlich so gerufen. Die Mädchen werden Beba gerufen und die Jungs Baby, also Babys. Das ist das männliche Äquivalent. Und das geht so weit, dass wenn man Kleinkinder sieht, also Säuglinge, dass man nicht nach dem Namen fragt, sondern dass man direkt sagt, auch wie süß dieser Baby ist. Also man weiß, dass es ein Baby ist oder eine Beba und dass das Kind noch keinen Namen hat.
Und warum nennt man das Kind nicht einfach schon bei dem Namen, den es mal bekommen soll?
Weil viele Eltern noch nicht wissen, welchen Namen sie aussuchen werden. Das hat in Griechenland damit zu tun, dass oft der Name vom Großvater oder die Großmutter vergeben wird. Oft ist das meistens sogar, wenn es das erste Kind ist, der erste Junge wird dann nach dem Großvater väterlicherseits benannt. Oft ist es aber noch nicht klar oder es gibt auch Streit innerhalb der Familie. Also die Mutter will diesen Namen nicht, der Vater will den doch und dann lässt man sich Zeit. Und es gibt auch einen großen Druck seit der Großeltern, die das auch erwarten, dass das Kind nach denen dann benannt wird. In der Tat ist es so in griechischen Familien, es gibt zwar einen ganz engen Zusammenhalt, aber der führt auch zu einem großen emotionalen Druck seitens der Großeltern. Also unter dem Motto, wir helfen unseren Kindern auch finanziell. Oft ist es so, dass sogar Erwachsene, bis sie heiraten, bei den Eltern wohnen. Sie werden immer noch finanziell unterstützt, wenn sie arbeitslos sind oder wenig Geld verdienen. Während des Studiums sowieso. Und dann hat man diesen Druck, dass man denen was zurückgeben muss. Und sei es auch der Name des Kindes. Weil sie wissen, dass es auch so ist in griechischen Familien, dass die Großeltern sich dann auch sehr, sehr freuen werden. Aber all das verzögert natürlich diese Entscheidung. Wie wird das Kind benannt? Soll es jetzt tatsächlich den Namen des Opas tragen oder der Oma? Gerade wenn der Name des Opas kein toller Name ist oder ein ganz alter Name ist. Oder wenn die Mutter zum Beispiel den Schwiegervater nicht besonders mag. Also das alles spielt eine Rolle. Und deshalb verschieben auch junge Eltern oft diese Entscheidung.
Und dieser Trend zu altgriechischen Namen, das ist dann auch vielleicht so eine Art Ausweg, um ja nicht den Namen der Großmutter oder des Großvaters vergeben zu müssen.
Ja, obwohl die feinste Lösung, und das machen sehr, sehr viele, ist, dass man einen Kombinamen hat, dass man 2 Namen wählt. Man nimmt dann einmal einen christlichen Namen, also den Namen vom Opa oder der Oma, und dann noch den antiken Namen und macht entweder eine Kombination oder man sagt, ja gut, dann können die Familienmitglieder entscheiden, wie sie das Kind rufen, aber wir rufen es mit dem antiken Namen zum Beispiel. Das machen ganz viele und das habe ich selber auch gemacht, muss ich sagen, obwohl meine Kinder in Deutschland zur Welt gekommen sind. Das heißt also, ich musste den Namen auch bei der Geburt schon angeben. Aber ich habe schon lange Zeit gegrübelt, wie werden die Kinder heißen? Sollen sie jetzt nach den Großeltern benannt werden oder sollen sie einen antiken Namen bekommen? Und ich tendierte ganz, ganz stark zu der Antike, weil ich auch nicht sehr religiös bin und weil ich auch die christlichen Namen, also die griechischen Namen, ein bisschen, ja, also nicht sehr modern finde. Obwohl Antike und Moderne, das ist ein Widerspruch an sich. Aber dennoch, also der Großvater heißt Theodoros bei uns. Also ja, Geschenk Gottes ist ja ganz nett. Aber in Deutschland ist Theodor schon ein eher alter Name. Wobei ich sagen muss, dass ich positive Assoziationen hatte, weil wir einen ganz, ganz netten Nachbarn hatten mit dem Namen. Den habe ich auch als Kind auch immer Onkel Theo gerufen. Aber so für mein Kind wäre das jetzt nicht mein Wunschname. Also habe ich Theodoros Jason genommen. Also Jason, der Held aus der Antike, der Anführer der Argonauten. Den Namen fand ich ganz toll. Und am Ende hatten wir einen Kombinamen. Aus Theodoros Jasonas wurde Theonas. Also rufen wir das Kind Theonas. Und alle sind zufrieden, würde ich sagen. Und vor allen Dingen wir Eltern sind zufrieden.
Also so können auch antike Namen dann ganz modern sein oder modern umgestaltet werden. Jetzt wollte ich nochmal zurückkommen auf die Taufe und das Standesamt. Sie haben gesagt, man geht dann in Griechenland mit dem Taufschein zum Standesamt und dann kriegt das Kind auch offiziell seinen Namen. Was ist denn jetzt, wenn jemand, ich vermute mal, das wird auch vorkommen, das Kind gar nicht taufen lässt?
Das findet statt, also das kommt vor, aber es ist sehr, sehr selten. Meistens wird das Kind getauft, auch weil es keine Konsequenzen hat in dem Sinne. Zum Beispiel muss man keine Kirchensteuern zahlen in der orthodoxen Kirche. Also sieht man da eher die Vorteile, dass das Kind dann später auch kirchlich heiraten kann, dass es irgendwie keine Nachteile davon bekommt. Es gibt aber auch Menschen, die halt selber nicht religiös sind und die ihr Kind nicht taufen wollen. Und das geht. Also dann kann man direkt die Namensgebung machen. Also man geht dann direkt zum Standesamt und man trägt den Namen ein. Obwohl ich auch Fälle kenne, wo es da Reaktionen gab. Also ein Freund von mir wollte schon bei der Geburtsklinik nachfragen, wie das geht, ob er den Namen auch vorher angeben kann. Und da gab es erstmal einen großen Schock und Reaktionen seitens der Pflegerinnen und Pfleger. Die sahen ihn total entsetzt an und sagten, was, das Kind wird nicht getauft? Und er meinte, doch, doch, also ich will es schon taufen, aber ich möchte mal gucken, ob ich vorher schon den Namen angeben kann. Also es ist in der griechischen Gesellschaft eher ein Novum, dass das Kind nicht getauft wird.
Und so bleiben die Kinder dann also oft 1 bis 2 Jahre offiziell erstmal namenlos. Dann kann es zu skurrilen Situationen kommen, haben Sie mir erzählt, wenn die Kinder mit ihren Eltern ins Ausland reisen. Weil da braucht man ja, da muss man sich ja irgendwie ausweisen. Man muss ja wissen, wer da unterwegs ist. Was kann dann passieren?
Also im griechischen Pass steht dann als Vorname das Wort Avaftistos. Avaftistos bedeutet ungetauft. Also trägt das Kind quasi im Pass den Namen Avaftistos und den Nachnamen der Familie. Das führt dazu, dass es im Ausland nicht so direkt erkannt wird als Wort für ungetauft. Bei einer Freundin zum Beispiel, die nach Deutschland ausgewandert war und das Kind war 7 Monate alt und halt ungetauft und hieß auch Avaftistos im Pass. Das wurde erstmal bei der Einwohnermeldebehörde als Avaftistos dann eingetragen und hieß auch so bis zur Taufe. Also dann kam sie tatsächlich mit dem Taufschein zum Einwohnermeldeamt und zu den Behörden in Deutschland und hat den Namen dann geändert.
In Griechenland gibt es einen Trend zu altgriechischen Vornamen. Gesprochen habe ich darüber mit der Journalistin Rodothea Seralido in Athen. Das Gespräch haben wir aus technischen Gründen vor der Sendung aufgezeichnet. Hier im Deutschlandfunk hören Sie gleich nach den Nachrichten den Marktplatz. Da geht es um analoge und digitale Hilfe für Menschen, die gar nicht oder nur eingeschränkt sehen können. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann können Sie anrufen unter 00800 4464 4464. Das war Tag für Tag. Verantwortlicher Redakteur war Andreas Mein. Und am Mikrofon verabschiedet sich Christian Röther. Danke fürs Dabeisein.